Also der Körper, dem Körper soll die Chance gegeben werden, sich selbst zu heilen.
Auf jeden Fall.
Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Susanne, wir reden ja viel über Entzündungen, wenn wir über Einblutungen, über akute, über chronische Veränderungen in den Gelenken sprechen.
Richtig, und wir geben uns ja viele Erklärungen, wie überhaupt so eine Entzündung entsteht und wie eine Entzündung wieder zurückgeht. Und was findet denn so im Inneren überhaupt so statt? Wir müssen noch mal weiter in die Tiefe schauen. Das heißt, dafür haben wir uns einen Artikel rausgesucht, und zwar einen Artikel, der sich tatsächlich mit Zellen beschäftigt, die im Gelenkprozess einer Entzündung stattfinden, sogenannte Makrophagen und Fibroblasten.
Die Makrophagen spielen ja auch in unserem Modell bei der Einblutung eine große Rolle. Bei der Einblutung ist es ja so, dass wir die roten Blutkörperchen im Gelenk haben und dann entsteht ja Zellabfall, und dieser Zellabfall muss ja aus dem Gelenk irgendwie raus, und dafür sind die Makrophagen zuständig. Sogenannte Fresszellen, die diesen Zellabfall aufnehmen und dann in Richtung Gelenkschleimhaut transportieren. Das setzt dann den Entzündungsprozess in Gang, weil eben gewisse Bestandteile nicht abtransportiert werden können, wie zum Beispiel das Eisen. Und diese Entzündung führt dann zu dieser vermehrten Bildung von Gelenkschleimhaut, vermehrte Gefäße. Das Ganze ist wieder empfindlicher, es kommt zu neuen Einblutungen. Und dann haben wir diesen Teufelskreislauf, den wir immer wieder zitieren, wenn es um die Einblutung in ein hämophiles Gelenk geht. Nur, dieser Artikel, beschreibt ja, dass die Makrophagen und die Fibroblasten auch ein Stück weit für das Gleichgewicht in einem Gelenk zuständig sind. Und es gibt nicht nur den Makrophagen.
Nee, es gibt tatsächlich nicht nur den Makrophagen. Es gibt ja Makrophagen, die an der Oberfläche vorhanden sind. Und es gibt tiefer liegende Makrophagen, die dann auch eine andere Funktionalität haben. Das heißt, das sind diese an der Oberfläche liegenden Makrophagen, die auch dafür zuständig sind, dass diese sogenannte Brüchigkeit in dem Gefäß vorhanden oder nicht vorhanden ist, und dann in der Tiefe ebenfalls Abbaumakrophagen da sind, die dann auch den Entzündungsprozess, ich sag mal, mit unterstützen, dass er nicht mehr da ist.
Genau, was ich auch spannend finde, ist, dass die Makrophagen zum einen einen entzündungshemmenden Effekt haben, aber auch einen entzündungsunterstützenden Effekt, je nachdem, was gerade in dem Moment gebraucht wird. Und wie du sagst, es gibt Makrophagen, die schwimmen im Gelenk rum und sind dafür zuständig, dass dort alles, ich sage jetzt mal, in Ordnung bleibt. Mhm. Und dann gibt es Makrophagen, die in den verschiedenen Ebenen von der Gelenkschleimhaut sind. Und was du eben schon erwähnt hast, ganz wichtig, Makrophagen, die wirklich so eine innere Barriere aufbauen, die miteinander verklebt sind, damit da eine gewisse Undurchlässigkeit ist. Entweder Entzündung aus dem Gelenk raus oder Entzündung von außen in das Gelenk rein wird eben verhindert.
Eine Entzündung hat ja unterschiedliche Funktionalitäten. Eine Entzündung kann aber auch ein Schutzmechanismus sein.
Die Natur hat sich schon was dabei gedacht, und wir brauchen diese Entzündung, um verschiedene Reparaturprozesse in Gang zu setzen. Selbst wenn ich mich jetzt auf dem Oberarm schlage, es kommt zu einer Schwellung, nutzt der Körper einen Entzündungsprozess, damit das, was da an Gewebsschädigung aufgetreten ist, wieder sich normalisiert.
Das heißt, es ist nicht immer gleich förderlich, die Entzündung zu unterdrücken.
Nee, oder nehmen wir doch mal das Fieber. Das Fieber ist ja auch ein Schutzreflex oder ein Mechanismus, um eben die Temperatur nach oben zu fahren und, ich sag mal, das Milieu für bestimmte Bakterien oder Viren einfach unwirtlicher zu machen. Oder eben auch Reparaturprozesse im Körper in Gang zu setzen.
So, jetzt haben wir jetzt unterschiedliche Prozesse, die tatsächlich im Gelenk tatsächlich stattfinden. Wir haben jetzt von oberflächlichen Makrophagen gesprochen, Fresszellen, und innerhalb des Gelenkes. Aber da kommt es zu einer Unterscheidung, dass an der Oberfläche liegende Fresszellen werden eher die Makrophagen genannt, und innerhalb des Gelenkes, so habe ich es zumindest in dem Artikel gelesen, sind es die sogenannten Fibroblasten. Habe ich das richtig gelesen?
Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die unterscheiden schon zwischen diesen einzelnen Zelltypen. die da sind. Und was sie dann später auch beschreiben, ist, dass diese Fibroblasten, die früher nur als Gerüstzellen gedient haben, durchaus eine Funktion haben. Sowas Ähnliches kennen wir auch aus den Faszien. Die Faszien waren früher nur eine Hüllschicht und mittlerweile haben wir da auch unsere Fibroblasten drin, die kommunizieren und gewisse Prozesse in Gang setzen. Das heißt, die Faszie ist auch mehr lebend, als wir uns eigentlich gedacht haben. Und so scheint es auch im Gelenk zu sein. Und gerade diese Gerüstzellen und die Makrophagen kommunizieren untereinander.
Aber über was kommunizieren die denn? Kommunizieren die über andere Moleküle, das heißt, müssen bestimmte Prozesse erstmal bei den Makrophagen in Gang gesetzt werden, dass dann die Kommunikation überhaupt stattfinden kann. Das heißt, es muss ja irgendein Kommunikationsprozess stattfinden. Das heißt, es werden ja nochmal andere Zellen aktiviert, die dafür sorgen, dass dieser Prozess in Gang kommt. Und wie du es eben gerade so schön auch erklärt hast, das heißt, die Makrophagen und die Fibroblasten agieren über bestimmte Interleukine. Das heißt, und diese Interleukine kann ich ja, wie bei der rheumatoiden Arthritis, auch unterdrücken mit sogenannten Antikörpern. Das bedeutet, die nehmen sich ja dann diesen Prozess tatsächlich zu Hilfe. Makrophagen und Fibroblasten agieren mit bestimmten anderen Molekülen, den Interleukinen, und die rheumatoide Arthritis werden mit bestimmten Antikörpern behandelt und damit wird wahrscheinlich dieser Kommunikationsprozess möglicherweise auch damit unterdrückt.
Ob das jetzt gut ist oder schlecht, wird sich dann wahrscheinlich jeweils zeigen. Bei der rheumatoiden Arthritis macht das vielleicht Sinn. Bei anderen Erkrankungen oder Veränderungen brauchen wir wieder diese Kommunikation. Was sicherlich gut wäre, wenn wir durch irgendeinen Prozess verhindern können, dass diese Barriere, diese, sie nennen es Lining Cells, also diese fest verbundene Schicht unterhalb von der synovialen Membran, wenn diese wirklich bestehen bleibt und diese Durchlässigkeit erhalten bleibt. Ne? Und wenn das vermieden werden kann, dann wäre ein Medikament meiner Meinung nach schon sinnvoll, wenn wir uns jetzt wieder auf unsere Hämophilie zurückziehen.
Das würde ja bedeuten, dass wir diesen Entzündungsprozess erstmal stoppen müssen, dass erstmal keine weiteren neu eintretenden Entzündungsprozesse eintreten, wie zum Beispiel eine Blutung. Also rezidivierende Blutungen müssen wir erst einmal damit unterdrücken mit der regelmäßigen Faktorengabe. Aber was passiert denn im umliegenden Gewebe? Ich meine, wir haben ja nicht nur das Gelenk, sondern wir haben ja auch noch Prozesse, die umliegenden. Du hast gerade eben so schön erzählt, die Fibroblasten sind ja auch in sogenannten Faszien vorhanden. Das heißt, wir müssen ja im Grunde genommen dann auch das umliegende Gewebe mit aktivieren oder auch schonen, damit möglicherweise dieser Prozess innerhalb des Gelenkes Makrophagen, Fibroblasten unterstützt, aber auch dieser Teufelskreis unterbrochen werden könnte.
Genau, diesen Teufelskreis, den wir im Rahmen von der Hämophilie beschreiben, bei der Einblutung, den nennen die hier tatsächlich auch diesen Teufelskreis, weil aus irgendeinem Grund scheint diese Entzündung von sich aus dann ein Selbstläufer zu sein und eine gegenseitige, sich gegenseitig zu aktivieren, was dann zum Beispiel bei der Arthrose dazu führt, dass diese Fibroblasten in den Knochen oder den Knorpel einwandern und dann wiederum zu einer Zerstörung führen. Und du hast das umliegende Gewebe angesprochen. Das ist ja das, was wir klinisch tatsächlich auch sehen. Es kommt zu einer Schwellung. Und diese Schwellung ist jetzt nicht unbedingt immer nur die Flüssigkeit im Gelenk, sondern das Gewebe außenrum wird einfach teigiger.
Wir neigen ja relativ zügig und schnell, wenn wir Flüssigkeit sehen oder chronifiziert, dann immer wieder sehen diese Flüssigkeit und wir sagen, wir wollen diesen Teufelskreis in irgendeiner Weise unterbrechen. Und da haben wir in verschiedenen Prozessen immer wieder angesprochen, die Radiosynoviothese durchzuführen. Das heißt, wir zerstören oder wir unterbrechen mit dieser radioaktiven Substanz diesen Prozess der Kommunikation der Makrophagen, Fibroblasten, dass dieser Teufelskreis immer wieder in Gang gehalten wird, dass immer wieder Flüssigkeit immer wieder sich aufbaut und dass die Synovia an Größe zunimmt.
Naja, durch dieses radioaktive Material, das dann auch wiederum interessanterweise von den Makrophagen im Gelenk aufgenommen wird und in die Gelenkschleimhaut transportiert werden, geht die innere Schicht von der Gelenkschleimhaut eben kaputt. Sie wird zerstört. Wahrscheinlich auch die Makrophagen. ist die Frage, was passiert denn dann in Zukunft, wenn diese Makrophagen im Gelenk zerstört sind? Das Schöne an diesen Makrophagen ist, dass die ja nicht vor Ort produziert werden, sondern die werden ja im Körper produziert und der Körper hat sicherlich Möglichkeiten, die wieder über die Blutbahn in das Gelenk, wenn das Gleichgewicht, da sind wir wieder bei diesem Begriff der Homöostase, den wir am Anfang hatten, hergestellt ist, dass die wieder einwandern können.
Das heißt, es ist eine große Kunst für uns herauszubekommen, wann wir diesen Prozess unterbrechen und wann wir es der Natur überlassen, die Kommunikation zwischen Makrophagen und Fibroblasten sich selbst zu überlassen, diesen Prozess selbst heilend zu führen mit Gerinnungsfaktoren, Physiotherapie oder ich sag mal Lymphdrainage oder aber auch durch eine Radiosynovithese zu unterbrechen. Im positiven Sinne, ich hoffe.
Ja, wobei ich da nochmal einhaken möchte, ist sicherlich auch ein Grund, dass wir die Radiosynovithese nicht sofort machen, sondern die erst in einem späteren Stadium, weil in der Frühphase, da hoffen wir natürlich noch auf den Körper, dass der das alleine schafft. Und gerade in dem Artikel wird ja dann auch davon gesprochen, dass das System irgendwann mal sich selbst unterstützt und dann auch dieser Teufelskreis eintritt. Und dann schafft es wahrscheinlich der Körper nicht mehr und dann ist der richtige Zeitpunkt für die Radiosynovithese.
Und ich meine, da kommt es nochmal ein letzter Satz zu unserer Leitlinie, die wir auch entwickelt haben und auch geschrieben haben, dass wir die Radiosynovithese frühzeitig einsetzen, ja, aber vorab dem Körper doch die Zeit überlassen mit einer intensiven Faktorgabe, dass dieser Prozess vom Körper selbst limitierend auch stattfinden kann, dass der Körper imstande ist, tatsächlich diese chronische Synovitis auch in irgendeiner Weise selber abzubauen, sage ich mal. Das unterstützt auch dieser Artikel, finde ich.
Finde ich auch. Also der Körper, dem Körper soll die Chance gegeben werden, sich selbst zu heilen.
Auf jeden Fall.
Susanne, vielen Dank.
Ich danke dir.
Mit freundlicher Unterstützung von Sobi, Swedish Orphan BioVitron. Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.